Anstoß, der Fußball-Podcast.
Wie sagt man so schön, hoch die Regler, neue Folge, oder?
Hoch die Hände, Wochenende. Ach nee, das war ja schon. Aber wir sprechen über das Wochenende, über das vergangene Fußballwochenende. Ja. Dies ist der Podcast, in dem ihr alles über Heidenheim gegen Hoffenheim erfahrt.
Ja.
Es ist ein Heimspiel für mich. Nach langer, 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 langer Zeit zeichnen wir mal wieder eine Anstoßfolge bei mir zu Hause auf. Du sitzt an meinem Esstisch, Schreibtisch, in diesem Fall Podcast-Tisch.
Es ist
Fabian
alles deins.
Wittke ist hier. Schön, dass du da bist.
Es ist alles deins, dein Haus, dein Garten, dein Esstisch, dein Podcast. Und ich bin wie immer einfach nur Gast. Das ist im Podcast auch so. Und ich freue mich, dass ich da bin. Auge, muss man ganz ehrlich sagen, hat mich ja auch deshalb eingeladen, weil ich so ein bisschen das Murmeltier, also es war für mich so ein bisschen Murmeltiertag. Ihr habt das ja auch gemerkt, wir machen jetzt auch keine Gags von wegen Zeitumstellung, so von die Uhr von der Küche ins Wohnzimmer und so, das ist alles schon abgegriffen. Aber ich habe am Wochenende so viel geschlafen und Auge hat gesagt, so hätte, würde ich ihn da jetzt nicht aus seinem alten Kobel wie so ein Eichhörnchen rauslocken, kurz vor der Winterpause, dann wird er da gar nicht mehr rauskommen. Und deswegen hat er gesagt, so komm, ich streue ein paar Nüsschen, die hier übrigens auf dem Tisch stehen, genauso wie Äpfelchen und Dattelchen und Kaffee und dies und das und es ist angerichtet und Lachs und Wein und was es hier alles gibt.
Es gibt auch bei mir eine Anstoßtasse, darfst du trinken.
Ja, das ist sehr gut. Da werde ich jetzt auch mal einen Schluck nehmen. Die ist übrigens hier ist ein bisschen angeditschert, guck mal.
Ja.
Was ist da passiert?
Weil relativ viel Verkehr ist bei uns in der Geschirrspülmaschine. Die hatte Körperkontakt, Tassenkontakt mit der anderen Tasse.
Okay.
Die andere Tasse hat aber nichts davon getragen. Die hier ist ein bisschen empfindlicher.
Der Kaffee ist lecker. Wo kommt der her?
Aus meinem Schrank.
Weil der ist ein bisschen säuerlich.
Von Butni.
Sehr gut.
Von Butni kommt der. Mhm. Ja, du trinkst ihn schwarz, ich trinke ihn mit Hafermilch, also auch die wäre da. Sogar ein letzter Rest Erbsenmilch. Das sind alles die Reste, denn ich muss dazu sagen, sobald wir hier auf die Stopptaste drücken, bin ich auf dem Weg in einen Kurzurlaub.
Drückst du auf die Starttaste?
Dann kommt mein Fahrer vorbei, fährt mich zum Flughafen und dann geht's ab auf die Malediven. 4 Tage.
Ja.
Zu Halloween bin ich wieder da.
So wie die St. Pauli-Fans das machen. Die eifern einfach ihrem Verein nach, wenn es um die CO2-Bilanz geht und entsprechend machst du dich auch auf den Weg. Du fährst nach Ostfriesland, oder?
Ja, das sind ja die Malediven Norddeutschlands, das kann man so sagen.
Ja.
Also Inselhopping.
Ja.
Nein, ich bin in Ostfriesland, meine Familie ist schon seit vorgestern, Samstag, heute ist Montag, heute ist der 28. Oktober 2024. Meine Familie ist schon seit 2 Tagen da. Ich fahre heute hinterher und ja, vorher bringen wir noch diese Folge ins Ziel.
Da ist gerade eben so ein UPS-Laster draußen vorbeigefahren. Warum war das eigentlich früher immer so, die sind immer mit offener Tür gefahren?
Das machen die heute auch noch.
Warum denn?
Ja, weil es schnell gehen muss, damit die schnell rausspringen können.
Und du meinst, da hat dann irgendwann so ein findiger Controller mal ausgerechnet, wie viel langsamer die wären, wenn die Türen erst öffnen müssten? Also das fand ich immer so kultig. Das war immer so, in der Kindheit habe ich mir gemerkt, Skater und Skateboardfahrer, aber auch Rollerskates-Fahrer, die saßen dann immer mit diesen großen Baggy-Hosen auf dem Spielplatz und haben immer Eistee aus dem Tetrapack getrunken und
Kiffertee.
Genau, und UPS-Fahrer immer mit offener Tür. Egal welches Wetter.
Aber die sieht man sehr selten, ne? Das sind die braunen. Also hier in der Straße sieht man meistens DHL-Fahrer. Und die stehen ja überall im Weg.
Das stimmt.
Aber die sind sehr, wahrscheinlich klingelt gleich noch einer. Es kann sein, dass ich dann zwischendurch mal aufstehen muss, aber heute bellt kein Hund, der Hund ist nicht mehr da. Sonst hätte ich dir Lolle vorgestellt, der ist dann auch am vergangenen Samstag wieder ausquartiert worden. Und ich möchte genau, weil wir jetzt ja schon so ein bisschen über die vergangene Woche reden, nochmal ein Thema aufgreifen, über das wir auch in der vergangenen Folge gesprochen haben. Da ging es so ein bisschen um die Schwierigkeiten, die wir bei der Anreise zu unseren Reporter-Einsätzen haben. Oh. Ich war ja vorgestern in der Drittliga im Einsatz in Verl, das ist in Ostwestfalen in der Nähe von Bielefeld, SC Verl gegen den SV Sandhausen. Da fährt man von Hamburg auf die A7. Dann macht man, wenn man an Hannover vorbeifährt, so einen kleinen Turn nach rechts auf die A352. Das sind ungefähr 14 Kilometer. Dann geht's auf die A2 Richtung Dortmund, dann ein ganz kurzes Stück auf die A39 und dann fährt man noch ein paar Kilometer auf der Landstraße. Und dann kommt man in dieser kleinen, beschaulichen Stadt Verl, 25.000 oder 26.000 Einwohner an und erreicht die Sportclub Arena an der Poststraße. Das war Samstag. Gestern, Braunschweig war mein Zielort. Braunschweig war meine Destination. Eintracht Braunschweig gegen Preußen Münster, zweite Liga. Ich fahre wieder ein Stückchen nach Hannover auf der A7, höre Fest und Flauschig mit Olli Schulz und Jan Böhmermann, bin total in Gedanken und fahre wieder auf die A352. Mäp, großer Fehler. Ich hätte natürlich auf die A2 Richtung Berlin fahren müssen, weil ich ja nach Braunschweig wollte und dachte, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich habe im Endeffekt einen kleinen Schlenker, 30, 35 Kilometer extra fahren müssen, habe ein bisschen Zeit verloren, bin immer noch rechtzeitig angekommen. Aber was ich damit sagen will, es liegt nicht nur an den Baustellen auf der Autobahn und an dem schlechten Strecken- und Schienennetz der Deutschen Bahn. Manchmal ist man auch selber schuld, wenn man zu spät ankommt oder Zeit verliert.
Stichwort selber schuld, da kann ich auch noch einen draufsetzen. Wie wir ja in der vergangenen Folge auch schon erwähnt haben, bin ich in der vergangenen Woche beim Handball im Einsatz gewesen.
Tempo-Gegenstoß.
Tempo-Gegenstoß ist euer neuer Handball-Podcast oder euer alter neuer Handball-Podcast. Und auf der Rader Hochbrücke wird ja eigentlich seit jeher, also seit Gedenken der Menschheit gebaut. Und ich bin mit einem NDR-Wagen, das ist das doppelt Schöne, beim Rauffahren auf die Rader Hochbrücke geblitzt worden und beim Runterfahren. Da wird auf 60 geblitzt. Gott sei Dank bin ich keine Ahnung was. Ich bin, glaube ich, einmal 68 gefahren und einmal 70 oder so. Aber also wirklich nicht viel zu schnell, weil selbst wenn du eben, du kommst da ja von ursprünglich mehr als 120, dann irgendwann 120, 180 und dann eben da 60. Beim Rauffahren fest installierter Blitzer auf 60, bing. Beim Runterfahren wieder fest installierter Blitzer, bing. Also das war wirklich richtig bitter, weil kam ich natürlich dann am Ende auch schon zu dem Schluss, ich fahre jetzt hier quasi eigentlich umsonst her, weil du musst jetzt ja erstmal... Klar,
geht alles von deinem Honorar
ab. Geht alles von meinem Honorar ab. Das ist das eine. Und das andere, was ich ganz witzig fand zu deiner Odyssee oder beziehungsweise zu deiner Exkursion in Richtung Fußball-Bundesliga, eine Freundin von mir, die auch hin und wieder mal in diesen Podcast reinhört, die kennt dich eigentlich nur, die ist nicht so die klassische Radiohörerin, von diesem Podcast. Und gestern hat sie mir erzählt, da hat sie sich in Osnabrück von ihren Eltern zum Bahnhof fahren lassen. Und der Vater hat wahrscheinlich dann irgendwie NDR 2 oder so gehört. Und da kam Michael Augustin. Und da hat sie gesagt so, woher kenne ich den nochmal? Und dann hat sie gesagt, ach ja, stimmt. Das ist ja der andere Blöde aus dem Podcast.
Vom Anstoß.
Ja.
Ja.
Also liebe Grüße an alle, die uns gehört haben, und es tut uns leid, dass wir so schusselig sind, dass wir erst einmal über unsere ganzen Vergehen sprechen müssen, erstmal wieder so auf wie so auf so einem Beichtstuhl reinen Tisch machen müssen, bevor wir dann zu dem wirklich Wichtigen kommen.
Ja, das wirklich Wichtige ist natürlich der Jahnsinn, der sich am Freitag zugetragen hat. Ja. 11 Tore in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ja. Der erste FC Nürnberg schlägt Jahn Regensburg mit 8:3 zwei Tage später. Also gestern wurde dann Joe Enox als Trainer von Jahn Regensburg entlassen. Weißt du, was ich sehr enttäuschend finde? Da fallen 11 Tore und der Rekordstürmer der deutschen Fußballnationalmannschaft, Miro Klose, ist im Stadion, ist in Verantwortung und schießt nicht ein einziges Tor. Steuert kein Treffer zu diesem historisch hohen Sieg bei. Das finde ich ziemlich enttäuschend.
Das finde ich auch enttäuschend. Vor allen Dingen, muss man ganz ehrlich sagen, hat ja Joe Enox am Ende auch nicht abgeliefert, weil die Jahn Regensburg-Fans ja noch vorher gesungen haben, give me hope. Joe Enox, give me hope, Joe Enox, give me hope, Joe Enox, for the, wie geht das denn noch weiter? Morning come, before the morning come, irgendwie so, ne?
Ja, ich glaube ja. Ich habe noch eine kleine Quizfrage für dich. Kennst du den Spitznamen von Tim Kleindienst?
Tim Kleindienst, ist der von dir jetzt oder ist das der von...
Nee, der Spitzname, der ihm in Mönchengladbach, wo er ja spielt, okay, zugeteilt worden ist.
Ich tippe mal sowas wie Kleine.
Nee, Timothy Small Service. Ich habe am Samstag das Sportstudio geguckt, da war Tim Kleindienst zu Gast bei Sven Voss.
Ja.
Sehr sympathischer Auftritt, finde ich, von Tim Kleindienst.
Aber auch von Sven Voss.
Von Sven Voss auch. Ja, Sven Voss ist wirklich sehr, sehr nett. Ein sehr, sehr netter Kollege. Also den sieht man ja auch dann alle paar Monate mal oder vielleicht auch nur alle paar Jahre, aber wirklich sehr nett. Also
wir hassen wirklich alle Kolleginnen und Kollegen,
aber der ist nett.
Der ist nett.
Und es gibt ja dann oftmals, wenn ein Studiogast da ist, so Einspielfilme und da äußern sich dann Teamkameraden über den Studiogast, in diesem Fall über Tim Kleindienst. Und Julian Weigel, sein Mitspieler bei Borussia Mönchengladbach, hat gesagt, ja, das ist bei uns nur Timothy Small Service. Fand ich ganz witzig. Timothy Small Service ist der Spitzname von Tim Kleindienst.
Vor allen Dingen, was so schön daran ist ja auch eigentlich, dass, also so ein Spitzname dient ja meistens dazu, den Effekt zu haben, man könnte auch sagen, den UPS-Effekt zu haben. Man fährt ohne Tür, damit man schneller rein und schneller rauskommt. Und Timothy Small Service ist ja nun alles andere als eine schnelle Abkürzung, ne?
Ja, das ist ein längerer Name, glaube ich, als Kleindienst. Tim Kleindienst. Also Timothy ist auf jeden Fall länger als Tim.
Ja.
Das habe ich jetzt grob mal überschlagen. Fabian, ich finde, wir müssen an dieser Stelle, also ich muss es auf jeden Fall tun, Abbitte leisten.
Ja.
Und du bestimmt auch. Was haben wir uns die Augen gerieben? Was haben wir uns gewundert? Wir haben uns auch lustig gemacht, als im Sommer der FC Barcelona Hansi Flick als Trainer verpflichtete. Mittlerweile ist Barcelona mit 30 Punkten nach 11 Spielen
vorzeitig Meister.
Großem Abstand Tabellenführer in La Liga in Spanien, hat 6 Punkte mehr als der Tabellenzweite Real Madrid, hat die Bayern 4-1 geschlagen in der Champions League, hat den Clásico gegen Real Madrid am vergangenen Wochenende mit 4-0 gewonnen. Hansi Flick und seine Co-Trainer HW4 und Markus Sorg, also Heiko Westermann und Markus Sorg, begeistern die Fußballfans in Spanien, in Europa, ach was sage ich, auf der ganzen Welt. Lewandowskis schießt Tore, hat jetzt 14 Mal schon getroffen. Rafinha hat wahrscheinlich die beste Woche seines Fußballerlebens erlebt mit 4 Toren in einer Woche, 3 davon gegen die Bayern erzielt. Hansi Flick setzt auf Teenager, die noch nicht volljährig sind. Lamine Yamal, 17 Jahre, den kennen wir ja noch alle von der EM, aber mit Cubarsí spielt ein ebenfalls 17-jähriger junger Spanier in der Innenverteidigung. Also ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen, dass wir Hansi Flick das nicht zugetraut haben, dass wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen über ihn lustig gemacht haben. Ich möchte Abbitte leisten. Wie stehst du zu Hansi Flick und dem FC Barcelona?
Definitiv. Hast du eigentlich schon einen Folgentitel im Kopf? Weil ansonsten könnte man ja vielleicht auch sagen, wenn Hansi eine Klassiko für sich ist.
Ja, könnte man machen.
Wäre vielleicht auch so eine Idee.
Wenn Miro Klose den Jahnsinn erlebt.
Das könnte man auch machen. Ja, aber du hast es ja gerade eben angesprochen. Es ist ja wirklich Wahnsinn. Ich bin in der vergangenen Woche, ich habe das Spiel auch gesehen, also gegen die Bayern habe ich das Spiel gesehen, den Clásico so ein bisschen in Ausschnitten, bin ich den Kader mal durchgegangen. Balde auch erst 21, Cubarsí hast du angesprochen.
Petri.
Genau, Petri. Dann hast du Casado ist auch erst 21. Natürlich Lamine Yamal 17.
Lamasia liefert.
Fermin ist 21 und so weiter. Du kannst es beliebig weiter fortführen.
Ter Stegen ist verletzt,
kommt aber vielleicht sogar noch dieses Jahr wieder. Vielleicht ist er derjenige, der im Stiefel am 6. Dezember liegt und dann rauskommt und viele rechnen gar nicht
mit
damit.
Mit so einer Torwartparade springt er aus dem Stiefel.
Ja.
Der hechtet da raus
und sagt, Kuckuck, da bin ich schon wieder. Und ja, also das ist natürlich auch so eine Aussage, die wird jetzt ein bisschen hochgejatzt, aber Lamine Yamal hat gesagt, so ja, wir haben das Gefühl, also wir fühlen das, wir spüren das, dass wir das beste Team der Welt sind und das wollen wir jetzt auch allen zeigen. Und ich meine, es ist wirklich, wenn die Alten im Kader gefühlt, also neben Lewandowski, die Älteren im Kader 21 sind und der Rest ist irgendwas zwischen 17 und 20, das ist natürlich auch ein unfassbares Entwicklungspotenzial. Und Hansi Flick scheint es mal wieder zu schaffen, ein Wohlfühlklima herzustellen.
Ja, und er muss natürlich die jungen Spieler einsetzen, weil der FC Barcelona hochverschuldet ist. Ja. Das ist ja auch ein Grund dafür gewesen, dass Ilkay Gündoğan jetzt wieder bei Manchester City spielt und nicht mehr in Barcelona. Und in Spanien bekommt Kylian Mbappé, der wahrscheinlich größte Star der Liga, der Welt
ja,
vielleicht sogar, negative Kritiken, hat mit einer Schiedsrichterentscheidung gehadert, hat im Clásico ein Abseitstor erzielt. Und Hansi Flick, über seine Graugänse hat sich eine ganze Fußballnation während der WM oder nach der WM 2022 in Katar lustig gemacht. Hansi Flick stellt Kylian Mbappé in den Schatten. Ich hätte es nie für möglich gehalten und ich habe dafür keine Erklärung. Wir können ja in diesem Podcast alles erklären. Wenn ihr Fragen habt, die den Fußball betreffen, ihr findet hier immer eine Antwort. Aber ich kann nicht sagen, warum Hansi Flick, der ja auch wahrscheinlich nicht besser Spanisch spricht als wir, warum der in Spanien beim FC Barcelona funktioniert. Ich muss die Achseln zucken. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Aber du weißt ja, wenn es Löcher gibt, dann Hansi Flick. Und deswegen hat er gesagt, so das schaffe ich. Und also ich habe mit einem Kumpel in der vergangenen Woche gesprochen und er hat auch zu mir gesagt, so pass mal auf, ich glaube, der FC Bayern München, der wird den FC Barcelona da mal so richtig auseinandernehmen. Und die Bayern waren natürlich auch eigentlich in einer sehr, sehr guten Form, vor allen Dingen so offensiv. Das funktioniert ja sehr gut mit Musiala, mit Olise, Gnabry wieder in Form. Harry Kane hat wieder sich warm geschossen und getroffen und es roch ja im Prinzip alles danach. Und dann so ein Auftritt und ja, wirklich so ein Hurra-Fußball. Ich kann es irgendwie auch nicht weiter erklären, aber es scheint einfach so zu flutschen. Also, und ich meine, und auch nominell gebe ich dir ja recht. Also Real Madrid erinnert ja so ein bisschen an die Galaktischen, ne? An diese Zeit mit Raúl, mit Figo, mit Beckham, mit Zidane, mit Ronaldo, mit dem dicken Ronaldo. Das an die Zeit, als man
mit Nuri Sahin, Hamid Altintop, ja.
Thomas Gravesen, genau die großen. Aber ja. Und dann kommt da so eine gefühlte A-Jugend daher, eine hochtalentierte A-Jugend daher und schießt da in der La Liga und auch in der Champions La Liga alles auseinander. Das ist schon beeindruckend.
Finde ich geil, dass du noch A-Jugend sagst. Alle sprechen ja von der U19. Ich sage auch immer A-Jugend. Ja. Ja. A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend, D-Jugend, E-Jugend, F-Jugend. Ja, das ist wirklich erstaunlich, was da passiert ist. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Und ich finde, die Bayern haben das ja phasenweise in Barcelona gar nicht mal schlecht gemacht. Die waren einfach im letzten Drittel nicht präzise. Also da war immer irgendwie ein Kontakt dabei, der war nicht gut, dann ist der Ball versprungen oder der letzte oder vorletzte Pass kam nicht an, aber die sind da ja nicht chancenlos gewesen. Am Ende war es dann deutlich, 1-4 verloren. Naja,
eine Frage,
ich wollte nur sagen, das hat dann der VfL Bochum zu spüren bekommen, aber dass die Bayern sich in Bochum 5-0 durchsetzen würden, ist jetzt keine große Überraschung.
Das stand auch irgendwie so im Drehbuch, ne? Ja, ich habe mich jetzt noch gefragt, ob Plättigol jetzt mittlerweile eigentlich einen Trainerschein gemacht hat, nachdem Max Eberl ihn doch darauf angesprochen hat, hast du einen Trainerschein? Hast du dieses patzige Interview mitbekommen?
Nur in Auszügen.
Genau, da ging es darum.
Also in der Mixed Zone nach der Barcelona-Niederlage?
Ja, genau, da ging es ja so sinngemäß darum, dass Plättigol, meine ich zumindest, dass das gewesen ist. Aber
muss man den erklären, Plättigol, kennt ihr ihn wieder?
Der Sky Reporter, Transfer
Guru.
Transfer-Hellseher. Der sitzt da immer so. Kennst du meinen Lieblings-Hellseher-Gag?
Nee.
Klopft es beim Hellseher von draußen, von drin die Stimme. Ja, wer ist da? Sagt er draußen, es geht ja gut los.
Ja, den kenne ich.
Okay. Oh,
der ist gut.
Ich nehme jetzt mal hier eine Dattel.
Ja, du kannst auch eine Gabel nehmen, weil die ziemlich klebrig sind.
Also, Plättigol ist auch ziemlich klebrig, was der haftet häufig an den neuesten Infos und steht schon dann auf, wenn andere noch nicht mal ins Bett gegangen sind. Und in jedem Fall hat er in der Mixzone Max Eberl interviewt und ihn darauf angesprochen, ob es jetzt ein Abwehrfehler gewesen sei, beziehungsweise ein Konglomerat zwischen Kim und Upamecano. Und das wollte irgendwie so ein angefressener, patziger Eberl gar nicht auf sich sitzen lassen und hat dann gesagt, mach du einen Trainerschein, so nach dem Motto, wenn du weißt, wie es besser geht, weil er wollte sich so wie so eine Schwanenmama vor seine Abwehr schmeißen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe zumindest in jedem Fall auch nicht damit mit, dass es ein Foul war vor diesem Gegentreffer, wo die Bayern reklamiert haben, dass da so unterbuckelt wurde, weißt du so. Und also das war mir irgendwie dann auch zu wenig. Ob es jetzt irgendwie kolossal Abwehrfehler waren, bestimmt auch nicht. Aber in jedem Fall war Max Eberl kurz angebunden. Und wie sagt man so schön an der Säbener Straße, das war natürlich dann auch nicht Bayern-like.
Nee, vor allen Dingen gegen Barcelona, da gab es ja in der Vergangenheit eher sehr hohe Siege. Ja, aber in der Bundesliga haben sich die Bayern rehabilitiert. Aber wenn sie 5-0 gegen Bochum gewinnen, das ist das Normalste der Welt. Also die Bayern haben ja zuletzt immer in der Hinrunde 7-0 gegen Bochum gewonnen in den vergangenen Jahren. Sag mal, hast du eigentlich einen Fußballschal gehabt als Kind? Du warst ja
klar
Werder Bremen-Fan oder auch Holstein-Kiel-Fan. Was hattest du für einen Fußballschal?
Von meiner Oma bekommen, Werder Bremen.
Ja.
Diesen klassischen Werder-Schal, den ist, glaube ich, früher von allen Mannschaften in der Fußball-Bundesliga gab, der am Schalende sogar noch so eine Deutschlandfahne mit drin hatte, weißt du?
Ja, und was stand da drauf?
SV Werder Bremen.
SV Werder Bremen. Ich war ja gestern in Braunschweig.
Schalalalalalala. SV Werder Bremen.
Ich war gestern in Braunschweig und da wird ja auch You'll Never Walk Alone, bevor es losgeht, angestimmt. Also das wird man nicht nur an der Anfield Road, nicht nur im Signal Iduna Park, nicht nur am Millern-Tor, nicht nur bei Celtic Glasgow. Das hört man auch bei Eintracht Braunschweig. Und da haben dann die Fans ihre blau-gelben Schals hochgestreckt. Und auf einem stand, das fand ich echt ganz schön, danke Papa, dass du mich damals mitgenommen hast. Mm. In den Farben blau und gelb. Und ich frage mich, ich kann es nicht beantworten, aber ich frage dich das auch, vielleicht auch euch da draußen, die ihr uns zuhört. Gibt's das nur von Eintracht Braunschweig? Danke Papa, dass du mich damals mitgenommen hast. Oder ist das so eine Schalserie? Vielleicht gibt's das auch bei anderen Vereinen, weil das finde ich echt ganz nett. So.
Der Schalsee, muss ich erstmal sagen, ist woanders. Aber es gibt den auch natürlich.
Der ist in Mecklenburg-Vorpommern.
Es gibt natürlich auch genderkonform. Danke Mama, dass du mich mitgenommen hast. Habe ich tatsächlich so auch noch nie gelesen. Aber bei mir stimmt das auch. Mein allererstes Fußballspiel. Na gut, das allererste Werder-Spiel habe ich auch mit meinem Vater gesehen, damals gegen 1860 München. Werder hat 4-1 gewonnen, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne? Ludovic Römjak hat getroffen.
Bestimmt hast du
erzählt. Marco Bode zweimal. Das ist
die 203. Folge. Ich kann mir nicht alles merken, was du erzählt hast.
Und mein allererstes Fußballspiel war im Volksparkstadion der Hamburger SV gegen Schalke 04. Sven Kmetscher hat das 1:0 gemacht.
Der Kmetscher?
Der Kmetscher. Also es stimmt ja auch wiederum so ein bisschen. Ne? Also dass man häufig dann, also logischerweise ja von einem Elternteil mitgenommen wird. Aber ich finde den Schall tatsächlich auch ganz schön.
Ja, fand ich auch ganz schön. Ja. Also fand ich wirklich ganz schön. Weißt du, wie unsere Folge auch heißen könnte?
Jetzt noch mal ganz kurz, was war denn dein erstes Spiel? Weißt du das noch?
Ja, HSV gegen 1. FC Köln.
Oh.
Entstand.
Im zugigen alten Volksparkstadion?
Mhm.
Auch mit Papa oder Mama?
Mit Papa. Entstand, normalerweise 4:2, glaube ich. Da war das war so die Phase zwischen den Meisterschaften und dem Pokalsieg 87. Also da haben so Uli Stein und Felix Magath, Manni Kaltz, die haben alle noch gespielt. Also da ging die glorreiche HSV-Zeit Ende der 70er, Anfang der 80er so allmählich zu Ende. Im zugigen Volksparkstadion, genau. Eigentlich war das so ein Fernglasspiel.
Ja.
Eigentlich habe ich nur die Aktionen richtig erkennen können, die vor dem Tor, hinter dem ich stand, passiert sind.
Wie alt warst du da ungefähr? 27?
7, 8, so irgendwie.
7, 8, ne? Ja. Ich finde das immer so manchmal so ein bisschen niedlich. Kennst du bestimmt auch, wenn man mal so ins Stadion geht und vielleicht mal nicht beruflich da ist, wenn man dann vielleicht manchmal schon sieht, dass Eltern total gerne ihre Kinder mitnehmen wollen, aber die Kinder noch nicht so hundertprozentig was damit anfangen können. Die spielen dann da irgendwie so Ticker oder falten das Stadionheft oder drehen sich mit dem Rücken zum Spielfeld und weißt du, sammeln die Bierbecher dann da ein.
Ich war ein bisschen älter.
Okay, ja. Aber manchmal kommt es auch schon zu früh.
Ich habe das aufgesaugt und ja, war vorher auch schon sehr, sehr Fußball interessiert. Wenn Nuri Liebe zählt, so könnte die Folge auch heißen.
Oh, sehr gut.
Borussia Dortmund, Nuri Sahin.
Ja.
Nuri Sahin, der, ich glaube, in Lüdenscheid geboren wurde, im Ruhrgebiet, der als Teenager sein BVB-Debüt gegeben hat, der schwarz-gelbes Blut in seinen Adern trägt, der mit 35 Jahren aber der Aufgabe nicht so richtig gewachsen ist, glaube ich, als Trainer von Borussia Dortmund, hat das Spiel in Madrid vercoacht nach 2-0 Führung in der Champions League bei Real. Gittens runtergenommen, Anton gebracht, auf Dreierkette umgestellt, 2-5 verloren. Dann am vergangenen Wochenende 1-2 in Augsburg verloren. Okay, das ist auch schon seinen Vorgängern passiert, dass sie in Augsburg verlieren. Aber Borussia Dortmund verliert den Anschluss an die Spitze, ist jetzt Siebter, hat glaube ich 13 Punkte. Leipzig auf 2, Bayern auf 1 haben jeweils 20 Punkte.
Genau.
Und Nuri Sahin guckt da mit seinen schönen, dunklen, traurigen Augen in die Fernsehkameras und sagt Sätze wie, ich gehe durchs Feuer für meine Jungs. Sebastian Kehl, der Sportdirektor, stärkt ihm noch den Rücken. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Dortmunder haben die Saison jetzt schon nach 8 Spieltagen verspielt.
Mhm. Ich finde das interessant, dass du auch die Rhetorik ansprichst und da habe ich mal von unser aller Lieblingsexperten in An- und Abführung, Christoph Kramer, so ein paar Sachen im Kopf, was er eben auch schon mal gesagt hat über die Rhetorik von Trainern und es kommt dann eben nicht nur immer darauf an, wer den ausgefeilsten Plan hat, wer wie die besten taktischen Kniffs hat, sondern auch einfach ein Stück weit, wie du vor der Mannschaft stehst. Also wirklich, wie du vor der Mannschaft stehst, damit meine ich jetzt Körperhaltung, Körperspannung und dann natürlich auch die Rhetorik. Da sind wir immer wieder natürlich im klassischen Beispiel bei Jürgen Klopp und sagen so der klassische Menschenfänger. Aber es kommt natürlich auch so drauf an, dass du auch mit deiner Rhetorik eine Mannschaft hinter dich bringen kannst. Und das ist so die Frage, die ich mir stelle, wenn ich mir auch so die Interviews anhöre, auch vielleicht sogar im Vergleich zu seinem Vorgänger, im Vergleich zu Edin Terzic. Ich fand Edin Terzic, da hat man ja manchmal auch gesagt, so der sei vielleicht irgendwie so taktisch nicht zu 1000%, obwohl ich das überhaupt nicht beurteilen kann, weil so nah bin ich gar nicht dran.
Hat Mats Hummels gesagt.
Ja, aber das hat man ja auch immer mal wieder gehört, dass er irgendwie die Mannschaft hinter sich bringen kann. Dieser Trainer, der den DFB-Pokalsieg auch schon als Fan in der Kurve erlebt hat und dass er, finde ich, auch in den Pressekonferenzen sehr, sehr schlagfertig, sehr, sehr rhetorisch geschliffen wirkt und auf alles eine Antwort hat und auch das kann man auch mal so ein bisschen daran erkennen, wie schnell vielleicht jemand spricht, der hat keine vielen Äs, ist nicht so langsam, sondern ist relativ schnell im Kopf dabei und das hast du, finde ich, bei Nuri Sahin nicht und gepaart vielleicht auch mit weniger Erfahrung, damit will ich sagen, seine vorherigen Stationen, gut, das hatte vielleicht jetzt Edin Terzic auch nicht, aber ich habe irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, dass Nuri Sahin vielleicht so ein Trainer ist, der jetzt die Mannschaft nicht auf ein neues Podest oder auf die nächste Stufe hieft, sondern dass der so ein bisschen wie so ein Übergangstrainer wirkt. Und ich finde sowieso ganz generell wirkt die Mannschaft bei Borussia Dortmund auch wie eine Übergangsmannschaft. Es gibt vielleicht nach der Ära der ganz Großen, das ist so ein bisschen so wie in der Nationalmannschaft, als jetzt so nach und nach die ganzen Weltmeister gegangen sind, so gehen jetzt bei Borussia Dortmund nach und nach die ganzen Doublesieger mit Reus, mit Hummels. Und jetzt hast du natürlich dann in diesem Jahr vor der Saison auch noch ordentlich den Sturm abgebaut mit Moukoko. Du hast Alea verliehen, du hast wenige Optionen da vorne. Füllkrug aber auch natürlich verletzt. Aber gut, das stand ja auch so nicht im Drehbuch. Das war ja auch nicht klar, dass es so passieren würde. Der Kader ist sehr, sehr dünn. Wenn du teilweise auf die Bank schaust, dann sitzt da irgendwie noch so ein Kjell Wädchen und noch andere A-Jugendliche oder U19-Spieler, wie du sagen würdest.
U23-Spieler.
U23 von mir ist auch. Und ja, ich glaube, all das ist so, dass es eben bei Dortmund gerade den Umbruch eben nicht nur innerhalb der Mannschaft gibt, sondern auch auf der Trainerposition, gefühlt ja irgendwie auch in der Hierarchie dahinter mit Lars Ricken, mit den Fragezeichen, wie geht's mit Sebastian Kehl weiter, kommt Susi Zorc zurück in Richtung Aufsichtsrat. Und ich glaube, das ist einfach gerade zu viel Unruhe, zu wenig Qualität im Vergleich zu denen, die du ja eigentlich attackieren möchtest, im Vergleich zu Leverkusen, Leipzig und Bayern sowieso. Und und dann eben auch noch ein Trainer, der sich, finde ich, manchmal unglücklich verkauft, der auf der einen Seite natürlich dann die Fehler auf sich nimmt, aber wenn du zu viele Fehler machst und dich selber dafür anzeigst, zeugt das wiederum ja auch von vielleicht fehlender Klasse.
Genau, vielleicht eine Fehleinschätzung. Sahin war ja unter Edin Terzic auch Co-Trainer, ist dann zum Chef gemacht worden. Er ist ein sehr unerfahrener Trainer, aber hatte ja in der Türkei auch schon eine Profistation, war da Teamchef bei Antalyaspor. Und ich meine, Borussia Dortmund hat sich von Edin Terzic getrennt. Ja. Von dem Mann, der den BVB in der vergangenen Saison ins Champions-League-Finale gegen Real Madrid geführt hat und ist kein Stück weitergekommen.
Nee, und eher einen Schritt zurückgegangen,
ja, oder? Genau. Und ich finde das gar nicht so überraschend, weil der BVB sich oft selbst geschlagen hat. Ich habe es ja eben auch angedeutet. Niederlagen gegen Augsburg oder gegen Vereine, die ungefähr auf einem Niveau sind wie der FC Augsburg, gab es immer in der Vergangenheit. Und für mich ist Borussia Dortmund, ja, wie gesagt, kein Schritt weitergekommen. Mats Hummels ist übrigens ein Schritt weitergekommen. Den Namen hast du gerade angesprochen. Der hat nach knapp 2 Monaten sein Debüt für AS Rom gegeben, wurde in der 67. eingewechselt, hat in der 71. ein Eigentor geschossen und hat mit Rom gegen Florenz, gegen Robin Gosens mit 1-5 verloren.
Ja, das habe ich auch gelesen. Liebe Grüße. Das ist auch gemein, ne? Jetzt kommen wir mal raus. Darf ich mir eigentlich noch so einen kleinen Schluck Kaffee nehmen?
Ja, klar.
Ja?
Hast du auch noch einen Schluck Kaffee? Nee, ich habe schon einen zweiten gehabt. Es kann auch sein, dass das da gar nicht mehr viel drin ist.
Doch, das ist eine ganz tolle Kanne, muss ich sagen.
Ja.
Das ist echt schön.
Also es ist aber keine volle Kanne, sondern eine halbvolle, eine fast leere Kanne. Ich hoffe, du kannst noch ein paar Tropfen daraus kriegen. Du kannst die Kanne leer machen.
Volle Kanne.
Sei nicht so bescheiden. So, jetzt kommt ja die Stelle, an der wir oft über unsere Lieblingsvereine, Holstein Kiel und den FC St. Pauli, sprechen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann da gar nicht so viel Neues sagen. Ich komme mir vor, als wären wir
in so einer Schleife gefangen.
Ja, als wäre Anstoß eine Schallplatte und die Platte hätte einen Sprung. Also das, was ich jetzt sagen könnte, das hätte ich auch letzte Woche, vorletzte Woche, vorvorletzte Woche und vorletzte Woche und davor wahrscheinlich auch schon gesagt, dass beiden hier und da die Qualität fehlt. Bei St. Pauli, finde ich, ist es immer noch so, die Mannschaft kann spielerisch mithalten, aber sie hat halt im letzten Angriffsdrittel nicht die Qualität, also sprich offensiv nicht ausreichend Qualität, um dann Tore zu erzielen. 0-0 gegen Wolfsburg, gegen eine Wolfsburger Mannschaft, die jetzt auch nicht ihren besten Tag hatte, glaube ich. Und ja, Alexander Blessin, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der hatte gestern einen sehr sympathischen Auftritt im NDR Sportclub, im NDR Fernsehen.
Habe ich gesehen.
Ja,
fand ich auch wirklich sehr sympathisch.
Ja.
Und zwar, weil der so wirklich sehr relaxed wirkte. Also allein schon, obgleich so seiner Körperhaltung, wie er da so saß in der Bank. Und finde ich, sich einfach wirklich auf das Gespräch eingelassen hat. Danke, Auge. eingelassen hat. Und ich finde, das merkst du immer daran, ob jetzt jemand irgendwie danach sofort so einen Satz parat liegen hat oder ob er erstmal drüber nachdenkt, was ihm eigentlich für eine Frage gestellt wurde. Und ich fand eher Zweiteres war der Fall. Also ich fand den Auftritt auch sehr sympathisch.
Es ist sicherlich auch in Teilen glaubhaft, dass, also er glaubt daran, er ist der Trainer, er lebt die Mannschaft immer und ich glaube auch, dass St. Pauli irgendwann mal wieder gewinnen wird, weil die Art des Fußballs, die ist gut, in Teilen gut, aber die
spätestens im August nächstes Jahr wieder.
Ja, oder im November, wenn Holstein Kiel kommt. Jetzt kommt ja erstmal ein Auswärtsspiel in Hoffenheim, dann kommen die Bayern. Also es ist ja auch da die Frage, wann schießt St. Pauli das erste Millern-Tor, also das erste Heimspieltor. Aber bei St. Pauli finde ich eine Aktion des Wochenendes viel spannender. Wir sind wieder bei Kevin Behrens, den haben wir in der vorletzten Folge ja auch zum Titelthema in diesem Podcast gemacht.
Ja.
Wenn Kevin dem VfL einen Behrens-Dienst erweist, also kleine Zusammenfassung, der hat ja bei einer Signierstunde, als er ein Regenbogentrikot des VfL Wolfsburg unterzeichnen musste, gesagt, diese schwule Scheiße unterschreibe ich nicht. Das ist an die Öffentlichkeit geraten. Der VfL hat dann ein Pressestatement verfasst, in dem sich Behrens entschuldigt hat. Das wirkte so ein bisschen hemdsärmelig und die St. Pauli-Fans wollten ihn nicht so leicht gehen lassen. Die aktive Fanszene hat dazu aufgerufen, so viele Regenbogenfahnen wie möglich mitzunehmen ins Stadion, um ihnen zu zeigen, die Haltung, die hat hier überhaupt keine Akzeptanz. Und ich habe gestern in Braunschweig einen Fotografen getroffen, der, den kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren, vor allen Dingen von VfL Wolfsburg spielen, der fotografiert offenbar immer, wenn Wolfsburg spielt und wenn Braunschweig spielt. Und der war halt auch am Samstag am Millern-Tor. Und dann kamen wir so ins Gespräch und der meinte, er wäre schon oft in Hamburg gewesen, klar. Der VfL Wolfsburg hat in der Vergangenheit häufiger gegen den HSV gespielt, noch nie im Millern-Tor. Er war total angetan von der Stimmung und habe ich gefragt, wie war das denn, als Kevin Behrens eingewechselt wurde? Weil ich hatte gelesen, dass die Pfiffe wohl sehr laut gewesen sein sollen. Ich war ja selber nicht im Stadion, weil ich ja ein Fan war. Und dann meinte er, das war so laut, so etwas hätte er noch nie erlebt in dieser Lautstärke.
Krass.
Ja. Ich fand's gut.
Ja, Ralf Hasenhüttl hat sich ja auch nochmal dazu geäußert und hat das ja auch nicht klein oder klein gesprochen, klein geredet oder verurteilt, sondern hat gesagt, so, ja, da muss er dann am Ende auch durch. Und ja, das ist dann vielleicht dann auch damit dann irgendwann abgegolten, oder? Also ich finde dann, wenn sich jemand dann irgendwie entschuldigt und das macht die Situation als solche natürlich nicht besser. Und dann kriegt er sozusagen auf St. Pauli, das ist vielleicht auch erwartbar, dann irgendwie da auch nochmal so eine Schelte. Und dann denke ich, ist dann wiederum auch vielleicht irgendwann sozusagen irgendwann dann wieder in Ordnung. Also es ist nicht in Ordnung, du weißt, was ich meine, aber weißt du, dass man irgendwann vielleicht auch sagen kann, man kommt da wieder raus, gemeinsam.
Diese Entschuldigungen sind ja jetzt nicht immer glaubhaft.
Also
das sind Pressetexte, die hat man in irgendeinem
Word-Dokument
abgespeichert und kann sie immer wieder hervorholen. Ja. Und ja, es waren ja nicht seine Worte.
Entspricht nicht den Werten des Vereins.
Ja,
wir distanzieren uns ganz klar davon.
Ja, mehr habe ich zu dem St. Pauli-Spiel gar nicht zu sagen. Und zu Holstein Kiel kann ich gar nicht so viel sagen. Holstein hat in Stuttgart 1-2 verloren. Auch keine Überraschung. Fiete Arp hat rot gesehen. Ich habe die Zusammenfassung im Sportstudio gesehen. Ich habe aber nicht gesehen, warum der rot gesehen hat.
Weil zweimal gelb-rot, ja. Also nicht er zweimal, sondern einmal noch Chabot, ja auch gelb-rot. Ja. Also ich kann vielleicht nur zwei Sachen auch sagen, ohne dass wir es genauso machen, wie du gesagt hast, dass wir jetzt hier irgendwie immer wieder dieselbe Platte auflegen oder wie so ein Flugzeug, das auf die Landeerlaubnis wartet, immer weitere Schleifen um den Flughafen drehen und immer nochmal wieder, oder wie sagt man so schön, Locken auf der Glatze drehen, dass wir Robert Glatzel, was macht eigentlich Robert Glatzel?
Däumchen drehen, Robert Glatzel ist verletzt.
Ja, der ist verletzt, der kommt erst später wieder. Ne? Ich wollte nur sagen, ich bin in der vergangenen Woche, das ist vielleicht mal so ein kleiner Eindruck, den ich teilen kann, bin in der vergangenen Woche beim öffentlichen Training von Holstein Kiel gewesen, in Kiel-Projensdorf. Da waren echt viele Zuschauerinnen und Zuschauer, Kinder.
Bist du da einfach so hingegangen, aus Langeweile oder?
Nein.
Hattest du da beruflich zu tun?
Ich hatte da beruflich zu tun. Okay. Ich habe mich unter anderem um die Vorberichterstattung vor dem Spiel gekümmert. Und dann ist es ja immer so, der Trainer wird dann eigentlich immer zur Seite für Interviews gestellt und zur Verfügung gestellt und genauso dann auch ein, wie heißt es offiziell, ein Lizenzspieler. Und in diesem Fall war das Finn Porath. Und Finn Porath, ja, ich habe ihn dann auch mal so ein bisschen, ich will nicht sagen, gepikst, gar nicht, aber ich habe ihn auf jeden Fall, also sowohl Marcel Rapp auch mal gefragt und habe gesagt, wenn man immer sagt, wie zum Beispiel auch gegen Union Berlin das Spiel davor oder vielleicht auch gegen den VfB Stuttgart, hätten wir am Ende dann doch nochmal eine Chance mehr gehabt und hätten wir am Ende dann doch nochmal die Möglichkeit gehabt, dann hätten wir gegen Union unentschieden gespielt, vielleicht sogar auch den Sieg holen können, hätten wir vielleicht sogar in Stuttgart auch nochmal was mitnehmen können. Aber wenn man die ganze Zeit immer davon spricht, dass man hätte, wie Lothar Matthäus gesagt hätte, wäre, dann ist es ja trotzdem auch ein Indiz, dass es dann ja am Ende, weil es ja ein Rechenspiel ist, am Ende auch nicht reicht.
Und nee, das ist kein Zufall, sondern
es ist kein Zufall.
Fehlende Qualität.
Und das fand ich, das war so zum ersten Mal so, dass Marcel Rapp da auch zugestimmt hat und gesagt hat, so ja, wenn wir am Ende dann dastehen und immer sagen, hätten wir hier, hätten wir da, dann ist es definitiv auch ein Zeichen von fehlender Qualität. Und er setzt natürlich trotzdem, logischerweise macht er das, weil alles andere ja auch nichts bringt, alles darauf, dass er es noch schafft, diese Mannschaft bei der Operation des offenen Herzens weiterzuentwickeln. Das heißt, die Saison läuft und es ist seine Aufgabe, die Mannschaft im Saisonbetrieb zu verbessern. Und da kommen natürlich trotzdem Rückschläge dazu. Du hast die rote Karte angesprochen. Es kommen Verletzungen dazu. Weiß nicht, Bernhardsson hat wieder die Adduktoren mit Einblutung. Wird jetzt auch erstmal wieder ein bisschen fehlen. Dann kommen natürlich mentale Rückschläge. Das ist auch nicht für jeden Spieler so einfach ist, immer wieder alles zu geben und am Ende mit nichts nach Hause zu fahren. Und ja, und genauso hat das Finn Porat auch gesagt. Und ich habe auch gesagt, so kann das auch sein, dass die Stimmung vielleicht in Kiel und drumherum einfach ein bisschen zu gut ist, weil ich habe dann auch noch so eine klassische Umfrage geholt, die man fürs Radio holt, so nach dem Motto, wie ist denn jetzt eigentlich die Stimmung nach dem ersten Drittel?
Das hasse ich ja.
Ja, ich mag das auch nicht so gern, aber das war jetzt in diesem Fall die Aufgabe. Dann habe ich da halt noch ein paar Fans gefragt und in Kiel ist natürlich überwiegend die Stimmung, ja, für uns gibt es 34 Feiertage und das hast du ja auch gesehen, da waren 2500 Fans in Stuttgart, die...
Also ich dachte mal im Training.
Nein, in Stuttgart mit dabei. Wirklich überragende Stimmung auch gegen Union Berlin. Ich bin mir sicher, morgen ist Dienstag im DFB-Pokal beim ersten FC Köln, werden wahrscheinlich auch bestimmt über 1000 Fans unter der Woche wieder mit dabei sein, vielleicht auch bedingt durch Ferien in Schleswig-Holstein. Ich weiß gar nicht, ob noch Ferien sind, aber was ich eigentlich nur damit
doch
sagen...
sind.
Ja, ne? Mhm. Ich will nur einfach damit sagen, natürlich bringt es nichts und natürlich ist es, gehört es auch zum Realismus dazu, gehört es zur Realität dazu, dass du eigentlich keine Chance hast und vielleicht muss man es auch irgendwie feiern, aber weißt du, wenn du gar nicht kritisch mit der Situation umgehst und mit deinen Fehlern umgehst, dann kommst du vielleicht auch nicht weiter und das ist das, was...
Aber das machen die doch intern.
Genau. Und das
also du musst ja auch so ein Narrativ entwickeln, wie ja. Du es nach außen verkaufst.
Genau, und das fand ich eben spannend und jetzt komme ich auch endlich zum Punkt, dann können wir auch gleich einen Haken an Holstein Kiel machen und das ist der Punkt, das hat nämlich genauso Finn Porat auch gesagt. Er hat gesagt, das ist ja klar, dass wir es irgendwie nach außen so verkaufen müssen, aber er hat gesagt, wir können uns aber alle sicher sein, dass die intern schon auch mal richtig mal hart miteinander umgehen und sich auch hart in die Kritik nehmen und dass er zum Beispiel, das ist ja auch ein Zeichen davon, dass es etwas mit ihm macht, dass er zum Beispiel sich dann am Wochenende keine Ergebnisse, keine Zusammenfassung anguckt, weil er auch meint, so, das nervt ihn dann einfach nur noch und das hängt dann irgendwie noch schwer in der Kleidung.
Der weiß nicht, wie Bochum gespielt hat, der weiß nicht, wie St. Pauli gespielt hat. Der hat den Jahnsinn nicht mitbekommen.
Zum Beispiel, ja.
Er hat gesagt, der lebt in seiner eigenen Welt.
Weniger Bock drauf. Nee, er kümmert sich dann mehr um sein Sportmanagement-Studium, was er gerade nebenbei macht.
Okay, gut. Also das, damit er den Laden eines Tages übernehmen kann, von Carsten Willmann.
Ja, das wäre dann die Finn-Finn-Situation, ne?
Ja, stimmt. Nächster Bundesliga-Gegner, ja. Holstein Kiel, weiß ich jetzt gerade nicht.
Zu Hause gegen Heidenheim, das ist dann wieder so diese Geschichte, okay. Wo du eigentlich nur verlieren kannst, weil alle sagen, du musst gewinnen. Ja, also wenn du dir natürlich Heidenheim gestern gegen Hoffenheim anschaust, dann... Ja, also denke ich auf der einen Seite, das war, also ich habe da mal reingeschaltet, ein unfassbar nerviges, schwaches Spiel. Aber ja, also dann wenn nicht gegen die, gegen wen denn dann?
Weißt du, Andi, dass wir völlig falsche Erwartungen aufgebaut haben? Ich habe ja am Anfang gesagt, wir werden über Heidenheim, Hoffenheim reden. Ja, dies sei ja. Der Podcast, in dem ihr alles über dieses Spiel erfahrt. Machen wir natürlich nicht. Aber vielleicht können wir jetzt eine Kultrubrik zum Leben erwecken, die lange Zeit im Verborgenen geblieben ist. Du hast einen Hörerwunsch, den wir vielleicht jetzt mal ganz spontan erfüllen. Schieß mal los.
Ja, und zwar kam über unsere Instagram-Seite anstoß-podcast der Wunsch. Mann, ihr könnt doch mal wieder ein... Mann stand da gar nicht, aber... könnt ihr nicht mal wieder ein Schlagzeilen-Orakel machen? Ein Schlagzeilen-Orakel. Ihr wisst, das bedeutet, wir sagen euch heute schon... Oder morgen schon, oder übermorgen schon, also dann auf jeden Fall, wenn ihr diese Folge hört, welche Schlagzeile nach dem entsprechenden Spiel in der Zeitung, im Online-Portal oder auf Social Media stehen wird. Und wir haben uns jetzt den DFB-Pokal vorgenommen. Und wir müssen dazu sagen, wir haben das nicht vorbereitet.
Nein.
Das kommt jetzt einfach komplett spontan. Wir haben nicht einmal die Paarung.
Aber wir können mal eben den Opener einspielen, damit jeder weiß, okay, in welcher Rubrik wir uns jetzt befinden.
Meine Damen und Herren, liebe Podcast-Freunde, seid ihr bereit? Die Kult-Rubrik ist zurück. Denn hier kommt das Schlagzeilen-Orakel, Orakel, 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 Orakel.
Ja. Geil, lange nicht gehört.
Geil. Komm, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Fang du mal an.
Okay, dann mache ich erstmal ein Spiel, was mir hoffentlich leichter fällt. Ach, witzig. Holstein Kiel spielt um 20.45 Uhr beim 1. FC Köln. Der ambitionierte Zweitligist empfängt zu Hause den großen Bundesligisten Holstein Kiel. Und am nächsten Tag lest ihr in der Zeitung: Holstein pichlert Kölsch. 2:0 beim FC. Jetzt wackelt der Stuhl von, wie heißt er noch? Wie heißt er denn nochmal?
Zuber.
Zuber, genau. Also.
Kölner Express oder wo?
Ja, das ist der Kölner Express.
Okay.
Holstein pichlert Kölsch.
So. Und ich sehe, Jahn Regensburg spielt gegen Greuther Fürth. Ich weiß nicht, wie die lokale Zeitung in Regensburg heißt. Vielleicht die Regensburger Rundschau. Die schreibt: Der Jahnsinn geht weiter. Der Jahnsinn geht weiter, nur andersrum. Fied schießt, führt raus. Kreativer bin ich jetzt nicht. Das kriege ich besser hin.
Wer ist denn Fied?
Christian Fied, Ex-Sankt-Paulianer. Okay. Der hat es auch am Freitag getroffen, hat einen Elfmeter verwandelt.
Okay, finde ich gut. Dann mache ich hier Leverkusen gegen Elversberg. Aus im Elversmeterschießen. Leverkusen fliegt überraschend raus. Aus im Elversmeterschießen. Leverkusen fliegt überraschend raus.
Wo liest man das?
Das steht in der Bild-Zeitung.
Okay.
In der Bild-Zeitung, ja. Elversmeterschießen.
So, die TSG Hoffenheim spielt gegen den 1. FC Nürnberg. Wir lesen in der Kraichgauer Rundschau: Hoffenheim nicht über Nürnberg. Kraichgauer fliegen raus. Klose triumphiert in der Pre-Zero Arena.
Wo steht das?
In der Kraichgauer Lokalpresse, in der Kraichgauer Rundschau vielleicht, heißt sie so.
Okay.
Kraichgauer Anzeige heißt die bestimmt.
Jeder noch ein?
Jeder noch ein.
Okay.
Wir sind nicht vorbereitet.
Leipzig
merkt gegen, man uns leider auch an.
Leipzig,
also mir vor allen Dingen.
Gegen St. Pauli. Mhm.
18 Uhr, Dienstag.
18 Uhr. Das war Alex der Große. Blessin überzeugt beim ehemaligen Arbeitgeber.
Oh, St. Pauli kommt weiter.
St. Pauli kommt weiter.
Stark.
Ja, durch ein 1:1 Nachverlängerung und im Elfmeterschießen war sie pariert zweimal gegen Openda und gegen Šeško.
Ja, ich bin jetzt bei Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Small Service liefert zuverlässig. Kleindienst schießt Gladbach eine Runde weiter. Das macht der Kicker.
Okay. Wenn ihr noch weitere Schlagzeilen habt, dann schreibt uns die gerne in die Kommentare. Abonniert uns mit der Glocke und lasst uns viele Feedback-Zuschriften da. Wir freuen uns sehr. Das war das spontane Schlagzeilen-Orakel.
Dass wir an dieser Stelle nicht rausschneiden, obwohl es gar nicht mal so gut war. Aber ich hoffe, Björn hat seinen Wunsch erfüllt bekommen, ja, und wird uns bis in alle Ewigkeit dankbar sein. Wir haben ja auch eine Spotify-Playlist, also die andere Rubrik kommt auch gleich noch, aber wir waren ja eben thematisch, bevor das Schlagzeilen-Orakel kam, ich glaube bei Borussia Dortmund und
Holstein Kiel,
St. Pauli. Holstein Kiel, St. Pauli, genau. Also ich möchte jetzt schon mal einen Song auf unsere Spotify-Liste packen. Anstoß heißt die. Ja. Und zwar Nuri Liebe zählt von Der Junge mit der Gitarre. Das kommt drauf.
Okay, dann packe ich rauf von Paolo Nutini, Better Man. Schöner Song.
Paolo Nutini, den kenne ich auch. Better Man.
Better Man.
Better Man. Better Man. Ja, wie machen wir weiter? Wollen wir die nächste Rubrik starten oder gibt es noch aktuelle Themen? Du hast vorhin gesagt, du würdest auch gerne noch ein paar Sätze über den HSV verlieren. Vielleicht können wir das tatsächlich machen, der ja nicht über den Elversberg gekommen ist.
Nee.
Der mit 2-4 bei der SV Elversberg verloren hat. Überraschend oder nicht überraschend? Also irgendwie ja auch nichts Ungewöhnliches. Sowas passiert immer mal wieder beim HSV.
Das passiert immer mal wieder beim HSV. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich hatte trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass der HSV sich in dieser Saison, aber ich meine, dieses Gefühl hat man auch schon häufiger gehabt, ein bisschen weiterentwickelt hat. Hat ja auch, hatte davor erst einmal verloren. Hat eine neue Heimstärke entwickelt. Davy Selke.
Hatte aber auch schon Regensburg zu Hause und Münster zu Hause. Also
ja,
dankbare Gegner.
Aber Selke liefert und macht so ein bisschen Robert Glatzel vergessen. Und der HSV hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch zweimal in Elversberg geführt, oder? Also auf jeden Fall, haben sie 1-0 geführt.
1-0 durch Selke und dann aber nicht mehr. Dann stand es 1-3, dann hat Selke sein zweites Tor zum 2-3 erzielt, dann sah Meffert gelb-rot und dann hat Fellhauer in der Nachspielzeit das vierte geschossen für Elversberg.
Dann so. Und also ich muss sagen, ich habe ja die Elversberger dabei Preußen Münster gesehen und also die sind einfach wirklich spielstark. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht so den starken Kader haben oder den nicht so starken Kader im Vergleich zum HSV haben, aber die wirken wie so ein eingeschworenes Team und was Horst Steffen da aus diesen Elversbergern macht, das ist schon wirklich sehr beachtlich. Ich glaube, die sind jetzt auf dem 6. Tabellenplatz.
Horst Steffen ist, glaube ich, nach Frank Schmidt der Trainer mit der längsten Verweildauer im Profifußball. Der ist jetzt in seiner, ich meine, 6. Saison im Saarland.
Ja.
Ja, und beim HSV, das hat jetzt vielleicht nichts mit der Niederlage zu tun, finde ich es problematisch, dass Steffen Baumgart sich auf keine klare Nummer 1 festgelegt hat. Daniel Heuer-Fernandes stand jetzt im Tor in Elversberg. Im Pokal wird Matteo Raab spielen.
Ja.
Ich bin kein Fan davon, dass man sich nicht auf einen klaren Stammtorhüter festlegt. Und Robert Glatzel, du hast gesagt, ja, Selke ersetzt ihn ganz gut. Deswegen ist es noch nicht so sonderlich aufgefallen, dass Glatzel jetzt längerfristig ausfällt, weil er verletzt ist. Aber ich glaube, er wird dann eben doch noch, das wird eben doch noch zum Problem, weil er natürlich einer ist, der auf 20, 25 Tore pro Saison kommt, wenn es normal bei ihm läuft. Und ich glaube, langfristig wird das eine Lücke reißen in den Kader des HSV, dass dieser Spieler fehlt. Aber der HSV verliert in Elversberg, das ist eine Überraschung, aber irgendwie auch nicht, weil solche Niederlagen hat es immer mal wieder bei vermeintlichen Außenseitern gegeben, solange der HSV in der zweiten Liga spielt. Und das ist mittlerweile in der 7. Saison der Fall. Für den HSV spricht in dem Fall, dass es Fortuna Düsseldorf auch nicht besser gemacht hat gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ja. Der KSC hat seine erste Niederlage kassiert. Hannover ist jetzt plötzlich Zweiter nach einem überraschend deutlichen Sieg 3-0 auswärts beim ersten FC Magdeburg. Es ist alles eng beieinander. Der HSV ist Fünfter mit 18 Punkten, hat nur 2 weniger als Fortuna Düsseldorf auf dem ersten Tabellenplatz. Und ja, mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Elversberg ist übrigens auch nur noch 2 Punkte hinter dem HSV. Ja. Alles eng beieinander in der zweiten Liga.
Das in jedem Fall. Und wenn wir das als Grundlage nehmen, dass es eng ist oder alle eng beieinander stehen in der zweiten Liga, dann kann man ja vielleicht auch sagen, es war ja auch nicht zu erwarten, dass der HSV jetzt da vorne wegmarschiert. Und vielleicht ist dann ja tatsächlich auch alles so, wie es eben dann manchmal kommt, dass eine nicht erwartete Niederlage plötzlich eintritt. Hast du auch recht, hat es in der Vergangenheit auch immer mal gegeben. Ja, wie gesagt, trotzdem stehst du dann irgendwie da, wo du jetzt da stehst und hättest mit einem Sieg Tabellenführer sein können.
So. Ja, und es gibt gerade keine Mannschaft in der zweiten Liga, bei der man sich sicher sein kann, dass die auch nach 34 Spieltagen noch oben steht. Fortuna Düsseldorf hat eine Heimschwäche, ist auswärts deutlich gefährlicher als zu Hause. Hannover 96, genau das Gegenteil, hat auswärts nichts auf die Reihe bekommen, gewinnt jetzt plötzlich mit 3-0. beim 1. FC Magdeburg, Paderborn und Karlsruhe, zwei Mannschaften, die ich auch für gut halte, sodass sie noch lange im Bereich der Aufstiegsplätze dabei sein werden. Hertha kommt von hinten. Ich weiß nicht, wie weit die Serie des 1. FC Nürnberg weitergeht, nach dem Sieg im Frankenderby gegen Fürth und diesem 8:3 jetzt gegen Regensburg.
Wir spielen jetzt beim HSV,
genau, da werde ich auch sein am Sonntag. Und genau, wir sollen ja immer sagen, wo wir sind. Am Samstag bin ich bei dem Spiel, das ungefähr denselben Klang hat wie Heidenheim gegen Hoffenheim. Ich bin beim Burgenduell. VfL Wolfsburg gegen FC Augsburg.
Ich bin Freitag bei Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart.
Oh, das ist weit weg von Kiel.
Ja, das stimmt.
Bist du wieder vom Bayerwerk eingeladen?
Genau, wie immer. Ich bin vom Bayerwerk eingeladen, von Monsanto. Die haben gesagt, so viel Unkraut vernichtet keiner außer Fabian Wittke. Und deswegen komm doch mal vorbei als unser Testimonial. Und deswegen gehe ich dahin.
Ey, ganz im Ernst, Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart, das waren die besten Spiele in der vergangenen Saison. Da kannst du dich, glaube ich, auf ein richtig gutes Fußballspiel freuen.
Da sind wir wiederum vielleicht nur noch ganz kurz, bevor wir dann jetzt hier auch den Haken dran machen, beziehungsweise die andere Kultrubrik kommt. Auch das ist ja so, finde ich, momentan eine interessante Entwicklung. Bei Bayer Leverkusen war die Abwehr in der vergangenen Saison, ich will nicht sagen mit das Prunkstück, aber Jonathan Tah hat plötzlich auf mal Weltklasse gespielt. Und in dieser Saison wackelt das da hinten so dermaßen und die fangen sich unnötige Gegentore, einfache Gegentore nach Standards gegen Holstein Kiel, gegen Werder jetzt kurz vor dem Ende
ein geiles Tor von Romano Schmid.
Ja, aber den, wie sagt man als Trainer dann so schön, den musst du aber auch eigentlich vorher verteidigen oder irgendwie blocken oder nicht zum Schuss kommen lassen, ne?
Ja, aber das ist doch auch irgendwie nach einer Saison, die ja bis auf diese eine dumme Niederlage im Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo eine perfekte Saison war, normal, dass so ein leichter Abfall da ist. Der Kader ist ja nicht schlechter geworden. Aber dieses Last-Minute-Glück, das Leverkusen durch die gesamte vergangene Saison begleitet hat, das ist irgendwie nicht mehr da. Und jetzt spielt Leverkusen in der Champions League, macht das da gut, also hat in Brest zwar auch nicht gewonnen, aber ist im Gegensatz zum FC Bayern auf einem Platz, der dann auch den Weg in die nächste Runde, in die K.O.-Runde ebnen würde. Und ich finde, das ist dann auch irgendwie nachvollziehbar, dass eine Mannschaft auf diesem Niveau nicht zwei Spielzeiten spielen kann. Und sie sind in Leverkusen ja als Tabellendritter, sind sie, glaube ich, mit 5 Punkten Rückstand, noch dran an der Spitze. Also sind ja noch nicht so abgeschlagen wie Borussia Dortmund. Also auch Borussia Dortmund ist mit 7 Punkten Rückstand nicht wirklich abgeschlagen. Aber beim BVB glaube ich einfach, dass die Saison ähnlich laufen wird wie die vergangene Saison, dass die Dortmunder da nicht mehr in den Meisterschaftskampf eingreifen werden. Leverkusen ist genau mit 15 Punkten Dritter vor Union Berlin auf Rang 4. Und Freiburg hat als Fünfter auch 15 Punkte. So, Kultrubrik Teil 2. Hast du Bock?
Auf jeden Fall. Richtig jetzt.
Machen wir.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
So, soll ich mal anfangen diesmal?
Bitte. Fang du mal an.
Es ist ein Schätzspiel. Vielleicht kannst du auch hier und da die Antwort exakt wissen, aber ich glaube, du wirst oft schätzen müssen. Wir machen Zuschauerzahlen raten. Ich habe mir die Zuschauerzahlen der vergangenen Woche, des vergangenen Wochenendes in den ersten 3 Ligen, also in den deutschen Profiligen, angeschaut. Und du sollst mir sagen, wie viele Zuschauer bei diesem und jenem Spiel da gewesen sind. Fangen wir an mit dem Spiel, das ich am Samstag gesehen habe in der Sportclub Arena in Verl. Kleines, feines Stadion, da bist du auch schon mal gewesen. Das kleinste Stadion im deutschen Profifußball. Wie viele Zuschauer waren beim Spiel des SC Verl gegen den SV Sandhausen? Ich will von dir die exakte Zahl haben.
Es waren im Stadion 4.227.
Es waren 2.004. Boah, nicht mal halb voll. 5.200 und ich glaube 7 passen rein, 2.400.
Sieht aus wie so eine Pommesschale, ne?
Ja, genau. Das hast du gut gesagt. Gestern war ich bei Eintracht Braunschweig gegen Preußen Münster. Großes Traditionsduell. Zwei Bundesliga-Gründungsmitglieder sind aufeinander getroffen. Das Spiel war so langweilig. Kaum Highlights.
1-1 der Endstadt. 67.
Braunschweig Münster, wie viele waren da?
18.420.
21.809.
Okay.
Deine Kieler Störche sind nach Stuttgart ausgeflogen, haben beim VfB gespielt. Wie viele Zuschauer waren da?
56.720.
59.000. Das Stadion war demzufolge ausverkauft.
Krass, ne?
Samstag, 15.30 FC St. Pauli, VfL Wolfsburg. Wie viele Zuschauer waren da?
Das war ausverkauft. 29.580.
29.546.
Okay.
Aber ausverkauft. Die Alte Försterei in Berlin ist auch meistens ausverkauft. War sie auch gestern ausverkauft gegen Eintracht Frankfurt? Oder anders gefragt, wie viele Zuschauer waren in Berlin-Köpenick?
Ja, ausverkauft und, boah, wie viele passen da rein? 31.400?
Nein, 22.012.
Okay.
22012. Die SV Elversberg im Stadion an der Kaiserlinde hat den HSV 4-2 geschlagen. Wir haben gerade darüber gesprochen. Vor wie vielen Besucherinnen und Besuchern?
10.215.
9.502. Der Jahnsinn. 11 Tore am Freitagabend. Nürnberg schlägt Jahn Regensburg mit 8-3. Vor wie vielen Menschen?
Vor 18.400.
Nein, 36.152. Unterschätzt nicht die Klubberer. Und die meisten sind ja Miro Klose-Touristen. Die wollen ja alle mal den WM-Helden von 2014 sehen. So, großes Traditionsduell in der dritten Liga. Arminia Bielefeld gegen Alemannia Aachen auf der Bielefelder Alm, die offiziell Schüco Arena heißt. Wie viele wollten sich das angucken, das 1-1?
Das wollten 18.500 sehen.
Das wollten 21.796 sehen. Und zu guter Letzt, wir gehen in die Regionalliga Nord. Da hat der SV Drochtersen Assel gegen die zweite Mannschaft des FC St. Pauli gespielt im Kehdinger Stadion. Wie viele Leute haben sich das Spiel angeguckt?
1.900.
910. Das war's von mir.
Um 1.000 verschätzt. Okay, ich habe in der vergangenen Folge festgestellt, dass ich das eigentlich mal wieder ganz schön finde. Er hat gespielt sowohl als auch.
Oh ja.
In der kommenden Woche erleben wir in der Fußball-Bundesliga unter anderem das Duell Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Nenne mir vielleicht auch aus dem Kopf zwei Spieler, die sowohl bei Werder Bremen als auch bei Borussia Mönchengladbach gespielt haben.
Uli Borowka.
Sehr gut, habe ich mir hier aufgeschrieben. Es gibt noch einen, und zwar einen auch aus der Zeit, also sogar noch aus der Zeit vor Uli Borowka, der auch viel als
Norbert Meyer.
Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wow. Ich bin wirklich begeistert.
Keine Feier ohne Meyer.
Norbert Meyer und Uli Borowka.
Kopfnuss Meyer.
Genau. Nenne mir einen Spieler, der sowohl für den FC St. Pauli als auch für Hoffenheim gespielt hat.
Finn-Ole Becker.
Ich bin begeistert.
Auch. Aber der spielt gerade nicht.
Nee, aber trotzdem stimmt das. Sowohl als auch.
Nummer 25, 26, 27 im Kader.
Auch diese Begegnung wird es geben.
Am Samstag kommt es zum Wiedersehen oder am kommenden Wochenende. Ich glaube, Samstag ist das Spiel.
Ich glaube auch. Borussia Dortmund spielt gegen Leipzig. Leipzig, Dortmund, Dortmund, Leipzig. Nenne mir zwei Spieler, die sowohl als auch bei Borussia Dortmund.
Marcel Halstenberg. Also der hat in der zweiten gespielt.
Sehr, sehr gut.
Dortmund. Zwei Spieler soll ich nennen. Marcel Sabitzer.
Siehst du, sehr fein. Ich bin wirklich begeistert, wie du das hier machst. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich musste ein bisschen recherchieren, aber du hast das einfach so im Kopf. Auch nicht schlecht. Sowohl als auch Eintracht Frankfurt und Bochum. Bochum.
Gonzalo Paciencia?
Stimmt auch. Habe ich hier aber nicht stehen. Stimmt aber auch. Sehr gut.
Und Eintracht Frankfurt und Bochum.
Einer, der mal Torschützenkönig in der Fußball-Bundesliga wurde.
Ach, Theofanis Gekas.
Ja. Ja. Sehr gut. Und dann habe ich noch sowohl als auch VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen.
Da müsste es eigentlich viele geben. Jetzt muss ich mal überlegen, VfB Stuttgart.
Denkt und man so,
Bayer,
ne?
Leverkusen.
Dass es da eine Menge so gibt.
Mannschaften, die schon sehr lange auch. Ja. In derselben Liga spielen, oft auf demselben Niveau. Jetzt hast du Daniel Schwab.
Stark, ja. Das ist richtig. Ich hatte hier noch einen anderen rausgesucht. Und zwar versuche ich jetzt gerade, vielleicht kriegen wir den gemeinsam hin. Er hat gespielt, wurde geboren am 11. Juni 1987 in Wuppertal.
Gonzalo Castro.
Also, wie kommst du denn jetzt bei Wuppertal auf Gonzalo Castro?
Aber an den muss ich denken, weil ich gehe auch gerade den Spieler durch. Ist der das?
Das ist der. Okay. Das ist der.
Castro, gut.
Wie viele A-Länderspiele hat Gonzalo Castro gemacht?
3 oder 5?
Ja, 5.
5.
Okay, wir halten fest, Michael Augustin weiß alles. Ihr wisst jetzt auch alles, weil ihr diesen Kult-Podcast hört. Und alles ist manchmal gar nicht so wichtig, weil es nur Fußball ist.
Gleich kommt mein Fahrer.
Ja.
Ich bin wie ein AD-Intendant. Ich werde gleich zum Flughafen geschuttelt.
Fu und Fahrer.
Deswegen müssen wir hier langsam auf die Stopptaste drücken. Das Gute ist, ich kann gleich die Podcast-Folge hören, wenn ich Business fliege und mir dann auch Champagner kommen lasse. So beginnt mein Urlaub. Ich freue mich.
Man nennt Auge in Fachkreisen auch nur die Malediva. Und jetzt geht es eben nach Malediven. Und wir hoffen, dass ihr eine schöne Woche habt. Ihr habt die Kultrubrik bekommen. Ihr habt die zusätzliche Kultrubrik bekommen. Ihr habt neue Songs für die Playlist. Es muss auch irgendwann mal gut sein, oder?
Und das alles for free.
For free.
Für Anstoß ist kostenfrei, ja. Und manchmal auch umsonst.
Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.